Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung.
Hallo und schön, dass ihr wieder mit uns hört, was digital so geht. Ich heiße Anja Kollroß und bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Auch heute stehe ich wieder nicht alleine am Mikrofon. Bei mir ist auch meine Kollegin Nina Stavesand.
Moin!
Zu Gast heute bei uns ist Claire Devlin. Claire arbeitet seit 5 Jahren für den WDR und ist dort für das Instagram-Format Mädelsabende zuständig. Sie ist auch Social-Media-Beraterin, gibt Workshops zu Themen wie Selbstmarketing und seit diesem Jahr ist Claire auch Beirätin des Digital Journalism Fellowship, in dessen Rahmen ja dieser Podcast produziert wird. In unserer heutigen Folge möchten wir mit Claire darüber sprechen, wie man sich im Netz am besten selbst vermarktet, also wie man sich und seine Stärken gut präsentiert, welche Plattformen sich für wen anbieten und warum auch Journalisten davon profitieren. Claire, erstmal schön, dass du da bist.
Hi. Ja, fangen wir gleich direkt an mit Instagram. Du bist wahrscheinlich fast tagtäglich auf tausenden Smartphones zu sehen.
Absolut.
Bei Mädelsabende haben wir gerade schon gehört, auf dem Account deiner Agentur, folgerichtig, und auch auf deinem eigenen Account. Wie wichtig war Instagram für deine Karriere?
Sehr wichtig, tatsächlich. Also als ich angefangen habe, wirklich als die Plattform groß geworden ist in Deutschland, habe ich das erstmal so aus Spaß benutzt und dachte so, ach, machst du mal irgendwie coole Filter auf deine Fotos. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, wenn ich mich bei Instagram stärker positioniere mit den Themen, die ich mache in meinem Job im Journalismus, dann bekomme ich irgendwie eine Sichtbarkeit und dadurch auch zum Beispiel Aufträge von anderen Leuten. Ich werde eingeladen auf Diskussionen, auf Podien, ich werde für Veranstaltungen gebucht. Also für mich hat das eine große Relevanz.
Siehst du dich denn selbst als Marke?
Ich versuche, mir eine aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sagen würde, ich habe eine große eigene Marke, aber ich arbeite schon aktiv daran, meinen Instagram-Kanal so zu gestalten, dass der meine Arbeit und das, wofür ich stehe bei meiner Arbeit, sehr gut repräsentiert.
Genau, aber muss ja schon bei dir in die richtige Richtung gehen, weil du berätst ja auch andere oder berätst ja Unternehmen, wie sie sich auf Social Media am besten präsentieren können. Warum reicht da heutzutage nicht mehr so 1-2 Mal die Woche ein Post auf Facebook, eine eigene Webseite des Unternehmens? Warum braucht es heute eigentlich schon so eine richtige Social Media Strategie?
Ich glaube, das hat ganz verschiedene Gründe. Also ich glaube natürlich, eine Website ist essentiell. Man braucht irgendwie einen Auftritt, wie eine Art Visitenkarte, wo man einfach mal sehen kann, okay, das sind irgendwie unsere Leistungen, das bieten wir an, dafür stehen wir, das ist unser Team. Aber natürlich haben wir so viele verschiedene Social-Media-Plattformen mit ganz, ganz verschiedenen Zielgruppen, dass man sich als Unternehmen dafür entscheiden muss, was ist eigentlich mein Ziel, was möchte ich erreichen und auf welcher Plattform kann ich das am besten tun, auf welcher Social-Media-Plattform. Und ich glaube, es reicht halt nicht, 2-mal die Woche zum Beispiel bei Facebook irgendwie einen Post rauszuhauen, weil vielleicht ist die Zielgruppe, die man erreichen möchte, ja gar nicht bei Facebook. Und Nähe und Vertrauen und Authentizität kann man vor allem halt schaffen über Plattformen wie Instagram. Und ich glaube, deshalb ist es essentiell, dass Marken auch nahbarer werden, wenn das denn ihr Ziel ist. Und das kann man eben schaffen über Social-Media-Kanäle wie Instagram. Sehr, sehr viel einfacher als über eine Website zum Beispiel.
Wenn du jetzt beginnst, so du bist mit Unternehmen in Gesprächen, es geht jetzt um eine Social-Media-Strategie. Was sind da so die wichtigsten Fragen, die man sich zu Beginn stellen sollte?
Ich habe es gerade schon angedeutet. Die erste Frage ist immer, was wollt ihr eigentlich? Also, was ist euer Ziel? Weil viele wissen gar nicht, was sie überhaupt im Internet erreichen wollen. Also wollen sie ihre Marke stärken? Wollen sie ihr Image verbessern? Wollen sie ein Produkt verkaufen? Wollen sie eine Dienstleistung verkaufen? Was ist überhaupt so der Angang? Und je nach Ziel muss man dann fragen, okay, und wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Also wen möchtest du mit dem Ziel, was du hast, eigentlich erreichen? Möchte ich zum Beispiel Produkte verkaufen an Studierende? Oder geht es irgendwie um eine Dienstleistung für Senioren und Seniorinnen? Und natürlich ist dann der Angang ein völlig anderer und auch die Plattform, auf der man seine Inhalte vermarktet, eine völlig andere. Und das ist immer so das Schwierigste und dafür brauchen wir teilweise einen ganzen Tag, weil ich dann merke, viele Unternehmen haben sich das noch gar nicht klar gemacht. Die denken sich, yo, okay, Social Media, das macht man ja jetzt mal. Da sind wir jetzt auch aktiv.
Und ist das immer noch so?
Das ist immer noch so. Teilweise passieren uns, also bekommen wir Anfragen und das ist wirklich absurd, weil das dann wirklich so ist, ja, ich habe gehört, man macht das und wir müssen jetzt ja auch präsent sein und müsst ihr nicht, es ist natürlich gut, aber dann macht's auch richtig. Und das ist immer so die ersten zentralen Fragen. Was ist dein Ziel? Wer ist deine Zielgruppe? Und dann arbeiten wir auch so ein bisschen, was ist dein Alleinstellungsmerkmal von dem Unternehmen im Internet quasi bei Social Media.
Und ist das auch so, dass du vielleicht empfiehlst den Unternehmen, okay, wie du es auch, glaube ich, gerade schon angedeutet hast, nicht jede Website oder nicht jede Plattform ist für jedes Unternehmen das Richtige. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ich verkaufe vielleicht landwirtschaftliche Maschinen, ist es richtig, dass ich auf Instagram bin? Ist es vielleicht besser, ich bin bei Facebook?
Total. Also wir versuchen immer so zu herauszufinden, genau, was ist das, genau, bei dem Ziel ist das halt ganz entscheidend, du hast gerade schon gesagt, weil wenn ich zum Beispiel landwirtschaftliche Maschinen habe, dann ist das ja ganz viel auch so B2B, also Business to Business, und man versucht gar nicht direkt den Endkonsumenten zu erreichen. Und dieses, ich möchte direkt den Endkonsumenten erreichen, das ist ein großes Instagram-Thema, aber es gibt Unternehmen, da ist es ganz schwer, bei Instagram irgendwie überhaupt erfolgreich zu sein. Und wenn man dann die Erwartungshaltung hat, ich möchte in 3 Monaten 100.000 Follower haben oder 10.000, sagen wir mal, ist ja, also egal, dann wird das oft nicht funktionieren, und dann sagen wir direkt, okay, Instagram ist vielleicht nicht die Plattform, auf der du mit deinem Unternehmen groß werden kannst. Heißt nicht, dass du die Plattform nicht nutzen solltest. Du kannst das trotzdem machen, um zum Beispiel so eine Art Visitenkarte zu haben, sprich einfach auffindbar zu sein, da bestimmte Inhalte hochzuladen, aber das nicht aktiv zu bespielen. Aber dann wäre es vielleicht sinnvoller, zum Beispiel auch auf Kanäle wie LinkedIn zu gehen. Also, dass man da irgendwie guckt, was ist das Ziel und dann welche Plattform passt am besten zu dem, was ich erreichen möchte.
Gibt es denn ein Format, das du allen empfehlen kannst, also was so allgemeingültig ist?
Ich würde sagen, egal auf welcher Social-Media-Plattform man ist, wenn man ein Unternehmen hat und man sagt, man möchte in die sozialen Medien gehen, dann möchte man ja in irgendeiner Form nahbarer werden für ganz viele User und Userinnen. Und ich glaube, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass man sich als Unternehmen zeigt und öffnet und zum Beispiel sich selbst vorstellt und sagt, okay, wer arbeitet hier eigentlich im Hintergrund und was für ein Unternehmen habe ich überhaupt? Also, dass man so eine Art Portfolio, was man ja meistens auf Websites unter irgendwie Leistungen und Team findet, dass man sowas überträgt auf die sozialen Plattformen, zum Beispiel Highlights macht bei Instagram oder bei Facebook, das in irgendeiner Form in Postings verpackt, und dass man dann das aber plattformgerecht ausarbeitet und nicht einfach die Texte von der Website kopiert und sagt so, ja, das haben wir jetzt da und jetzt sind wir da präsent, sondern mach's halt, wenn richtig.
Website hast du gerade angesprochen. Mhm. Ist das was, was man heutzutage überhaupt noch braucht, oder ist das so, ich sag mal, der Dinosaurier im Internet?
Also ich würde schon sagen, dass man eine Website braucht. Ich glaube, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man so eine krasse Website hat, die irgendwie so 1000 Unterseiten hat. Ich denke, für viele Unternehmen, aber auch für Selbstständige reicht es zum Beispiel, so eine Art One-Pager zu haben. Das heißt, eine Seite, die wirklich so präsentiert, wer bin ich, was mache ich? Und das reicht dann auch schon. Und da gibt es ja ganz, ganz einfache Templates, die es irgendwie auch kostenlos teilweise schon gibt von verschiedenen Anbietern, die man einfach bespielen kann. Ich glaube, das ist gut einfach für die Auffindbarkeit, weil es dann doch immer noch so in unserer Generation, also meine Generation, ich bin so Mitte, Ende 20, da sind natürlich viele in den sozialen Medien, aber jetzt, wenn man klassische Arbeitgeber anguckt, googeln die natürlich auch erstmal oft, und dann findet man eben als erstes eine Website.
Wenn wir jetzt nochmal zu den landwirtschaftlichen Maschinen zurückkommen,
ja, bitte.
Sagst du, oder ist es wirklich für jedes Unternehmen empfehlenswert, eine Social-Media-Strategie zu haben? Weil ich denke mal, da ist auch noch viel Unwissenheit, oder ist das denn überhaupt die Zielgruppe, wenn wir jetzt davon reden, vielleicht ist meine Zielgruppe auch 50 plus.
Mhm. Bei 50 plus würde ich jetzt sagen, okay, vielleicht ist das nicht unbedingt der klassische Instagram-Kanal, den man dann braucht. Vielleicht konzentriert man sich dann doch eher wieder auf Facebook, was ja oft für viele Leute so ist, ach, Facebook ist tot, das würde ich überhaupt nicht sagen. Es hat einfach eine andere Zielgruppe als meine Generation jetzt. Ich glaube schon, dass es sinnvoll sein kann, für Unternehmen in den sozialen Medien präsent zu sein. Ich würde nicht pauschal sagen, jeder muss das. Es gibt sicherlich auch viele Unternehmen, die so gut vernetzt sind, lokal und regional, dass man sagen kann, da ist es gar nicht notwendig, dass man irgendwie so eine große Strategie fährt, weil natürlich alle Social-Media-Auftritte müssen, wenn es sie gibt, gut gemacht sein, und da muss Arbeit reingesteckt werden. Das ist natürlich aber auch ein Ressourcenfaktor, zeitlich und personell und auch monetär. Also kostet natürlich Geld. Das heißt, ich würde immer sagen, wenn du keine Zeit dafür hast und kein Geld dafür aufwenden kannst, dann mach es lieber gar nicht, als dass du schlecht machst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dein Ziel, was du erreichen möchtest, mit deinem Unternehmen auch erreichen kannst, ohne eine Social-Media-Präsenz zu haben, und das dich langfristig nicht daran behindert, weiter zu wachsen, dann würde ich sagen, ist es nicht so, dass ich sagen würde, du musst.
Wir haben jetzt viel über Markenbildung für Unternehmen sozusagen gesprochen, aber diese digitale Visitenkarte, die gibt es ja jetzt auch für Menschen, also für Journalisten vor allem im Medienbereich. Personal Branding ist ja so ein Buzzword, was es dazu gibt. Was kann man darunter verstehen?
Ich finde, Personal Branding ist für mich, was es auch schon sagt, ich baue mir quasi meine eigene Marke auf. Ich positioniere mich im Internet, sei es in den Social-Media-Kanälen oder auf meiner Website oder auf diversen anderen Plattformen, positioniere ich mich mit meinem Thema. Das heißt aber auch, ich brauche ein Thema. Personal Branding funktioniert nur, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Das funktioniert nicht, wenn ich kein Thema habe, hinter dem ich quasi stehe oder für das ich stehe. Und dann ist für mich Personal Branding einfach der systematische Aufbau meiner eigenen Marke gekoppelt an mein Thema, womit ich dann Aufmerksamkeit generieren kann und verschiedene Dinge erreichen kann, sei es irgendwie neue Aufträge gewinnen kann, aber auch einfach für irgendwas stehe, gebucht werde, zum Beispiel als Speakerin oder solche Geschichten.
Und gibt es da bestimmte Do und Don'ts, wie man heutzutage sagt? Mhm. Was sollte man machen? Was sollte man vielleicht auch nicht machen?
Also ich finde ganz wichtig, dass man sich am Anfang einmal fragt, so, wofür stehe ich genau? Und dass man dann für sich ganz genau ausdefiniert, wo sind die Grenzen meines Themas? Weil es gibt viele Leute, die stehen für zu viel. Und wenn ich nicht mehr weiß, wofür steht die Person eigentlich genau, dann wird es auch schwer, dass man erfolgreich wird mit diesem Personal Branding. Das heißt, sich selber erstmal als wichtigstes Du eine Grenze abzustecken und zu sagen, das ist irgendwie mein Themenbereich, in dem bewege ich mich. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich einen Themenbereich sucht. Klingt so banal, aber in dem man sich auskennt. Also man sollte für ein Thema stehen, wo man dann auch sagen kann, okay, da habe ich Ahnung von. Und dann auch beim Personal Branding ganz wichtig, dieser Personal-Bereich. Also was bin ich eigentlich für ein Mensch und was von meinem Menschsein transferiere ich ins Internet? Das heißt, ganz klar für sich selbst abzustecken, was ist privat und was ist persönlich in meinem Leben. Und es ist immer gut, persönlich zu sein, um sich eine persönliche Marke aufzubauen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man ganz klar aus dem Internet raushalten kann und auch sollte. Stichwort Professionalität. Also es gibt da ganz klare Grenzen, die ich zum Beispiel für mich auch abgesteckt habe. Es gibt einfach Bereiche, die finden nicht statt im Internet. Wobei ich, glaube ich, schon nahbarer bin als viele andere, weil ich eben bei Instagram sehr, sehr, sehr viel mache. Aber das ist für mich so ein dritter Punkt, dass man für sich ganz klar absteckt, wer bin ich als Mensch und was sind da meine Do's und meine Don'ts.
Auch nochmal beim Personal Branding, vielleicht nochmal ein Stück zurück. Da auch die Frage, für wen bietet sich das eigentlich an? Ist das für jeden was? Oder ich muss auch ganz ehrlich gestehen, als ich das zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe oder gehört habe, auch so ein bisschen gleich so das Bild von so einem Influencer im Kopf, so die jetzt vielleicht ihre Kosmetikprodukte anbringt, so komplett im Klischees gesprochen. Für wen ist das gedacht?
Ich glaube, dass Personal Branding für jeden was ist, der, wie gesagt, ein Thema hat und damit was erreichen möchte. Das ist jetzt natürlich einerseits diese ganze Influencer-Schiene, die du machst, die machen ja per se schon Personal Branding, weil sie eben Influencer sind. Aber ein Influencer zu sein, heißt ja auch nichts mehr und nichts weniger, als Menschen zu beeinflussen, irgendwas zu tun, jetzt ein Produkt zu kaufen, eine Dienstleistung, irgendwas zu glauben oder irgendwas eben zu verändern. Das heißt, ich glaube, das funktioniert auch für Selbstständige, die zum Beispiel sagen, ich habe da was und das möchte ich verkaufen. Gehen wir jetzt mal in den Bereich zum Beispiel Coaches. Auch ein Coach, der eine Dienstleistung anbieten möchte, muss sich irgendwie eine Personal Brand aufbauen, um sich abzugrenzen von dem ganzen Markt, von den ganzen anderen Menschen, die es da gibt. Dann ist es aber, glaube ich, auch sinnvoll für Leute, die zum Beispiel in einer Festanstellung sind und die sagen, ich möchte darüber hinaus, gar nicht mal, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, aber darüber hinaus mich präsentieren, in meinem Themenbereich. Das heißt, ich würde sagen, es gibt gar keine Grenze. Es gibt jetzt niemanden, für den passt das nicht. Ich glaube, die Intensität, mit der man seine Marke aufbaut, ist eine andere, je nachdem, was für einen Hintergrund man hat.
Ich dachte auch erst, das ist jetzt was ganz Großes von wegen und es geht so in die Richtung, ich verkaufe mich jetzt selbst, als wie toll ich bin, aber dann ist mir auch eingefallen, ja, aber jeder sucht einen ja auch schon im Internet. Das heißt, so Chefs, wenn die da die Bewerbung von dir auf dem Tisch haben, die googeln ja auch deinen Namen, ne? Und dann ist es natürlich wichtig zu sehen. Dann habe ich das auch gemacht, mal meinen Namen gegoogelt, was kommt da eigentlich raus, wie präsentiere ich mich eigentlich im Netz, und dann habe ich festgestellt, oh, das ist ja auch schon so ein bisschen
total
Personal
und
Branding.
Das Coole ist ja, dass du deine Geschichte selbst schreiben kannst im Internet. Also du kannst ja sein, wer immer du sein willst. Im Idealfall ist das auch der Mensch, der du in Wirklichkeit bist. Aber du sagst es gerade, wenn man sich selber zum Beispiel googelt und man hat kein eigenes Personal Branding betrieben, dann findet man ja nur das, was andere Menschen über einen publiziert haben. Sei es jetzt mal, man ist irgendwie in einem Zeitungsartikel von der Lokalzeitung aufgetaucht oder man hat sein LinkedIn-Profil oder diese ganzen Sachen ploppen auf. Aber je mehr du halt selbst da rein investierst, deine Brand aufzubauen, und im kleinen Sinne kann das ja auch schon sein, ich habe ein professionelles Xing und ein professionelles LinkedIn-Profil und ich habe irgendwie einen gut gepflegten Instagram-Account, der nicht irgendwie peinlich oder unangenehm ist. Dann ist das ja schon was Leute finden, wenn sie dich googeln. Und das ist ja schon der erste Schritt von einer Personal Brand, dass du einfach entscheidest, was ist das, was man über mich im Netz findet. Zumindest, du kannst es halt beeinflussen.
Ich finde das auch ganz spannend, wenn wir uns dann jetzt, sag ich mal, den Bereich des Journalismus angucken. Klappern gehört zum Handwerk, auch beim Journalismus, ganz, ganz klar. Und da gab es ja auch schon immer so, dass es bestimmte Journalisten gab, die man vielleicht mit einer Marke, mit einem besonderen Schreibstil, mit besonderen Themen verbunden hat. Gerade so, was verändert sich aber so durch soziale Kanäle? Weil ich kann mir vorstellen, erstmal,
da ist jetzt ein ganz anderer Zugang, der sich ja auch für Journalisten damit erschließt, oder?
Total. Man hat jetzt viel, viel größere Möglichkeiten, finde ich, für seine Themen einzustehen. Wenn wir nur mal ein Beispiel nehmen, Theresa Bücker zum Beispiel, früher von Edition F, die jetzt nicht mehr bei Edition F ist und die sich ganz klar so in diesen feministischen Bereichen positioniert hat, das auf ihrem Instagram-Kanal macht, das aber auch in ihren Kolumnen macht, die sie halt für die klassischen Tageszeitungen noch macht, beziehungsweise für die Online-Bereiche davon. Und sie steht einfach für dieses komplette Themenfeld rund um Frauen, um Gerechtigkeit, um Empowerment, um diese ganzen feministischen Themen. Und sie hat es natürlich geschafft, sich da ihre Marke aufzubauen. Das ist natürlich jetzt so ein sehr spezieller Fall, weil sie natürlich auch eine freie Journalistin ist. Ich glaube, freie Journalisten brauchen das noch mehr, als es festangestellte Menschen brauchen. Aber auch da glaube ich, dass man sehr, sehr viel bewegen kann über dieses klassische, ich habe ein Medium und das publiziert meine Inhalte hinweg, weil man jetzt in der Lage ist, seine eigenen Inhalte zu publizieren und man sich seine eigenen Kanäle schafft, um wichtige Themen, die man in die Welt hinaustragen möchte, was ja Journalisten per se möchten, weil sonst würden sie diesen Job nicht machen, zumindest die meisten, dass man da diese Möglichkeit hat, das selbst für sich zu entscheiden und selbst für sich quasi seine eigene Publikationsplattform zu schaffen, die es ja schon gibt, aber auf der man das dann halt tun kann. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Chance ist.
Aber birgt das nicht auch die Gefahr, dass man nicht mehr versteht, was jetzt der Unterschied ist zwischen neutraler Berichterstattung und einem Kommentar? Also wenn Journalisten eben twittern, Dinge posten?
Voll. Ich glaube, dass es da große Gefahren gibt. Ich glaube auch, dass es also Aktivismus und Journalismus sind dann teilweise auch sehr nah beieinander. Und ich würde immer sagen, dass Aktivismus und Journalismus was sehr, sehr Verschiedenes ist und bleiben muss, weil das eine eben bedingt, dass man ganz stark für ein Thema einsteht und das andere eben, was du gerade gesagt hast, zumindest so eine Objektivität, intersubjektive Nachvollziehbarkeit in dem hat, was man macht. Und ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass man sich mit seinen Themen zu sehr gemein macht und nicht mehr die andere Perspektive sieht. Ich glaube trotzdem, dass es, wenn man es schafft, für sich selber da die Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, das ist mein Thema, das ist mein Standpunkt, das ist meine Haltung, meine Meinung, die kann man auch haben, auch als Journalist, weil jeder Journalist ist auch ein Mensch, aber man muss eben auch die andere Perspektive immer weiter betrachten und da ist, glaube ich, jeder selbst in der Verantwortung zu sagen, ich muss es schaffen, dass ich zwar für mein Thema einstehe, aber trotzdem nicht zu aktivistisch werde in dem Themenbereich.
Gab es da bei dir auch mal so einen Punkt, wo du dich jetzt auch gefragt hast, wo ist jetzt hier eigentlich die Grenze bei dem, wie ich mich nach außen darstelle auf den sozialen Kanälen?
Meinst du jetzt bei einem Thema oder wenn wir in diesen Bereich rutschen, dass das irgendwann zu viel wird?
Naja, wo du auch dich jetzt gefragt hast, publiziere ich das jetzt als Journalist, als die Marke oder ist das jetzt schon, bin ich da schon, sag ich mal, zu privat und da verwischen jetzt Grenzen?
Ja, also bei mir gibt es relativ viele Bereiche, wo ich das denke und dann immer für mich versuche, ganz klar zu differenzieren. Also das ist einmal natürlich, wenn man in so Themenbereichen ist, das ist bei mir durch Mädelsabende gegeben, dass ich auch sehr viele feministische Themen habe, sehr viele tabuisierte Themen. Nehmen wir zum Beispiel sowas wie Schwangerschaftsabbrüche. Da habe ich natürlich eine klare Haltung zu und da fällt es mir dann schon auch schwer, die andere Meinung zuzulassen und zu sehen, weil ich mir dann oft denke, so, wie kann man das denn jetzt so sehen? Aber natürlich ist es meine Aufgabe, auch diese Meinung zu veröffentlichen. Und das ist auch okay, aber da muss ich mich selber schon immer zusammennehmen und sagen so, okay, step nochmal einen Schritt zurück und ignoriere mal das, was irgendwie so dein Wertemuster ist. Und das ist natürlich im Internet schwierig, weil man da so schnell ist, damit Dinge zu veröffentlichen. Das ist einfach mal schnell ein Snap, der rausgehauen ist. Das ist so ein Punkt, dass ich glaube, dass es viele Themen gibt, bei denen es einfach schnell geht, dass man irgendwie da zu sehr in eine Richtung rutscht. Aber es sind natürlich auch so Sachen wie bei Instagram ist man auf einer Plattform, die sonst lebt von so Influencer-Dasein. Man ist natürlich auch sehr privat, wenn man sich zu Hause filmt alleine. Ich filme mich viel zu Hause, ich filme mich im Urlaub. So, wo ist da die Grenze? Wann bin ich nicht mehr professionell? Oder bin ich als Marke einfach so, dass ich sehr nahbar bin und dann gehört das dazu? Und der dritte Punkt ist, wie ist das eigentlich so mit Werbekooperationen? Ich bekomme täglich mindestens 5 Werbekooperationen und also Anfragen dafür und stelle mir immer die Frage, okay, ich bin natürlich irgendwie positioniert bei Instagram, ich bin aber auch Journalistin und ich für mich zum Beispiel kann diese Kooperation nicht machen, weil dann würde sich meine Brand, meine Marke so aufweichen und dann bin ich plötzlich irgendwie gleichzeitig so eine Influencerin, die für irgendwas wirbt, aber auch Journalistin. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo so die Dinge so verwischen.
Du hast gerade angesprochen, auf Instagram, du hast da mehr als 32.000 Follower. Man kann schon sagen, dass du da dir deine Marke aufgebaut hast. Wie sieht das aus mit anderen Journalisten in der Branche? Wie nimmst du das da wahr? Ist da Personal Branding schon ein Thema oder ist das nur
nur so ein, ja, ein Phänomen?
Ich glaube, bei Instagram ist es langsam ein Thema, aber es gibt noch nicht viele, die es richtig aktiv machen und richtig gut machen, sag ich mal. Es gibt einige, die das machen, die aber natürlich den Vorteil haben, genauso wie ich, das muss man auch sagen, die sowieso vor einer Kamera stehen für ein großes Format. Und natürlich hat man da eine ganz andere Sichtbarkeit als jemand, der genauso wichtige Themen macht, aber die aufschreibt und niemals mit seinem Gesicht für irgendwas steht. Und wenn diese Person jetzt bei Instagram ist und versucht, sich seine Personal Brand aufzubauen, dann ist das natürlich sehr viel schwieriger, einfach weil man dieses Gesicht nicht kennt. Das heißt, da habe ich per se schon mal so einen Konkurrenzvorteil, sag ich mal, wobei Konkurrenz da auch ein falsches Wort ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass es viele gibt, die per se vor der Kamera sichtbar sind. Theresa Bücker, und es gibt ja auch viele irgendwie Radiomoderatoren, die irgendwie auch ein Gesicht haben. Alleine so Sophie Passmann, ist jetzt keine Radiomoderatorin, aber die Journalistin ist. Und die machen das gut, aber ich glaube, es gibt noch zu viele, die auch sehr viel zu sagen haben und sehr wichtige Themen haben, die nicht so durchkommen, weil Instagram natürlich ein sehr oberflächliches Medium auf den ersten Blick ist und es für die dann eben sehr schwer ist, mit ihren sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr relevanten Themen so eine Sichtbarkeit zu kriegen, wie Leute, die eben per se schon mal eine Sichtbarkeit haben, weil sie irgendwo öffentlich mit ihrem Gesicht oder zumindest ihrer Stimme stehen.
Also wenn man immer mit seinem Gesicht sozusagen zu sehen ist, ist ja auch immer wieder Hassrede ein Thema. Mhm. Hast du mit sowas Probleme?
Tatsächlich nicht, was meine Themen angeht, aber sehr viel, was so das Optische angeht. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten dazu, zum Beispiel, was ist denn heute mit deinen Augenbrauen los? Oder das Kleid steht dir aber
Fragen.
Gar nicht. Die wichtigen Fragen des Lebens, wo man sich dann halt denkt, okay, ich habe euch gerade irgendwie erzählt, warum es wichtig ist, dass es, keine Ahnung, politisch sich irgendwas verändert bei Care-Arbeit und Männer sollen auch zu Hause bleiben, wenn die Kinder da sind. Und das Einzige, was dann Thema ist, ist so, ach, die Farbe von der Jacke steht aber, die steht hier aber nicht so gut. Und das sind dann halt so Sachen, wo man sich denkt, okay, das ist keine klassische Hassrede, das ist einfach nervig. Das muss man irgendwie wegstecken. Am Anfang ist mir das schwerer gefallen, als mir das heute fällt. Heute fällt mir das gar nicht schwer. Heute, ehrlich gesagt, blocke ich die Menschen einfach, weil das so ein bisschen wie mein Wohnzimmer ist, mein Instagram-Kanal. Anders ist das natürlich bei Kanälen, die ich jetzt zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus mache. Da wird man jetzt nicht geblockt, nachdem man sowas bekommen hat. Aber das ist schon so ein Thema. Man macht sich natürlich angreifbar auf ganz vielen Ebenen, auf der inhaltlichen Ebene, aber auch auf dieser sehr oberflächlichen visuellen Ebene.
Warum würdest du sagen, lohnt es sich trotzdem für Journalisten, Personal Branding zu betreiben?
Ich glaube, es lohnt sich immer, wenn man sagt, ich habe ein Thema, für das ich stehe, ich habe ein Thema, für das ich brenne und das ich irgendwie in die Welt raustragen möchte. Das ist der eine Grund. Und ich glaube, wenn man freier Journalist oder freie Journalistin ist, dann lohnt sich das auch immer, wenn man sagt, ich möchte irgendwie mich weiterentwickeln, ich möchte weiterkommen, ich möchte andere Redaktionen vielleicht nochmal kennenlernen, andere Wege gehen. Also es ist eine große Chance, sich selber weiterzuentwickeln, sich selber größer zu werden und größer zu werden im Sinne von einfach mehr Dimensionen des Journalismus für sich zu entdecken.
Und ich glaube ja auch, Auftraggeber
total
neu zu akquirieren oder halt auch vielleicht Quellen etc.
Genau.
Ne? Man wird ja irgendwie dann sichtbarer auch im Netz.
Ja, und man baut sich natürlich auch ein großes eigenes Netzwerk auf. Also ganz einfaches Beispiel bei Instagram: durch meine Reichweite habe ich natürlich auch Zugang zu sehr, sehr vielen potenziellen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen. Das heißt, wenn ich ein Thema habe, wo ich mich früher gefragt hätte, verdammt, wie bekomme ich denn jetzt einen Menschen zu dem und dem Thema, ist es natürlich so, dass ich da sehr schnell einfach fragen kann, hey, gibt es jemanden in dem und dem Bereich? Und der zweite Grund, natürlich habe ich schon, bevor ich einen Menschen treffe, eine unglaubliche Nähe zu den Leuten aufgebaut, weil die mich im Internet sehen können. Die können gucken, wie gestikuliere ich, wie rede ich, was sind meine Themen, und habe dadurch tatsächlich das Gefühl, dass ich es in den letzten 2 Jahren geschafft habe, in den Interviews sehr viel schneller an die Menschen so ranzukommen und eine Nähe aufzubauen. Für mich ist das ein großer Vorteil, den ich sehe.
Ich stelle das jetzt immer so fest, wenn man so bei den großen Zeitungen auch online ist. Man hat immer gleich eine Verlinkung zu dem Journalisten, wird auf seinen Twitter-Account etc. verlinkt. Glaubst du, dass so einzelne Journalisten in Zukunft wichtiger werden als vielleicht das Verlags-, das Medienhaus?
Ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen. Ich glaube, dass das natürlich auch großer Wandel wäre im ganzen Mediensystem, wenn es plötzlich um die Menschen dahinter geht und nicht irgendwie um die Marke, die da so komplett steht als Ganzes. Das birgt natürlich auch wieder Gefahren. Also so ein Medienhaus hat natürlich den Vorteil, dass es da einfach sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Strukturen gibt, die sich nochmal gegenseitig irgendwie feedbacken und die sich irgendwie durch verschiedene Vier-Augen-Prinzipien und verschiedene Konferenzen einfach sagen, so, was ist irgendwie unser Standing? Wenn man jetzt natürlich so eine One-Man- oder One-Woman-Show ist, dann hat man natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit, dass jemand dir konstant Feedback gibt, was natürlich für den Journalismus auch nicht unbedingt gut ist. Ich glaube trotzdem, dass es darauf hinauslaufen wird, weil Social Media so konzeptioniert ist, dass einzelne Personen größer werden und und mehr zu sagen haben. Das klassische Influencer-Ding kann man übertragen auf den Journalisten. Wenn Journalisten immer mehr Influencer werden, ohne dass sie Produkte verkaufen, sind sie trotzdem Influencer. Das ist einerseits gut, weil dann Menschen, die vielleicht mit den Themen nicht erreicht werden könnten, plötzlich erreicht werden auf Plattformen, auf denen es nicht besonders akademisch zugeht, wie bei Instagram. Ich finde, das ist eine große, große Chance. Aber gleichermaßen eben die Gefahr, wir haben dann nur die eine Person, die irgendwie dafür steht. Und es gibt doch eigentlich noch hunderte, tausende mehr, die für das Thema stehen.
Ich frage mich aber auch, wenn wir jetzt über das Personal Branding sprechen. Ein Journalist, der muss schon sein journalistisches Handwerk können. Wächst da mit so einem Personal Branding nicht auch der Druck? Weil jetzt kommt er zusätzlich noch, er muss auch Skills, so Selbstmarketing, sowas können auf einmal.
Ja, das ist irre. Also ich glaube, gerade wenn man nicht damit aufgewachsen ist, so wie wir, oder sich damit zumindest nicht so krass identifiziert oder das nicht so krass versteht, egal welche Generation, ist das einfach irre. Weil ich meine, was ist das für eine Herausforderung? Plötzlich, du musst nicht nur inhaltlich alles gut machen und richtig machen und irgendwie gelernt haben, studiert haben, volontiert haben, sondern plötzlich musst du ja eigentlich auch noch Marketingmensch für dich selbst sein. Und das ist, schwierig. Und was ich aber auch merke, was passiert, dass es jetzt teilweise umgedreht wird. Es ist nämlich so, dass es Influencer immer mehr gibt auf Plattformen wie Instagram, die jetzt plötzlich Journalisten werden. Und das ist noch viel gefährlicher. Es gab jetzt ein Beispiel von einer Influencerin, die ein Interview gemacht hat mit einem Korrespondenten in Afrika, was total schief gegangen ist. Und diese Influencerin hat natürlich dieses Interview überhaupt nicht eingeordnet. Da wurden sehr viele rassistische Äußerungen gemacht. Zumindest wird das diskutiert, dass das rassistische Äußerungen sind. Und das ist natürlich gefährlich. Das sehen jetzt irgendwie 1 Million Menschen, dieses Video, was mittlerweile gelöscht ist. Aber wenn Influencer Journalisten werden, ist es fast noch gefährlicher, als wenn Journalisten Influencer werden.
Aber siehst du denn für dich da in Zukunft Möglichkeiten, dass sich sowas trennen lässt? Weil ich glaube, das wird sich gar nicht trennen lassen, dieser Trend, oder? Das, ne? Also wie du gerade sagst, Influencer werden Journalisten, Journalisten werden Influencer. Mhm.
Ich glaube, man muss die Menschen dazu bringen, dass sie verstehen, wer ist eigentlich hauptsächlich Journalist und wer ist hauptsächlich Influencer. Und das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man Medienkompetenz schult, dass man den Leuten sagt, so okay, primär ist dieser Mensch Journalist und das ist ein Influencer, das ist der Unterschied. Dass aber auch die Journalisten und die Influencer klar machen, aus welcher Perspektive sie gerade berichten. Und dass jeder Influencer auch nicht von sich aus sagt, ich bin jetzt ein Journalist, sondern ich bin immer noch Influencer und ich informiere euch. Und dass der Journalist aber immer noch sagt, ich bin Journalist, ich habe das Handwerk gelernt.
Du bist ja selbst auch viel im Netz unterwegs und auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Wo ziehst du die Grenze zwischen deiner Marke und der Privatsphäre? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wie kannst du auch deine Privatsphäre schützen?
Für mich ist ein riesiges Thema, zum Beispiel meine Beziehung. Das ist was, was nicht im Internet stattfindet. Für mich gibt es eine ganz, ganz klare Grenze. Für mich ist aber auch sowas wie mein Schlafzimmer eine Grenze. Also manchmal gibt es da kleine Videosequenzen, aber ich drehe eigentlich in meinem Wohnzimmer oder in meiner Küche. Das sind für mich so, das klingt vielleicht auch banal, aber für mich ist das irgendwie eine Grenze. Bis wohin dürfen die Menschen mit mir vordringen? Und das ist eben einmal diese Grenze. Und dann gibt es natürlich auch einfach Dinge, über die berichte ich nicht. Zum Beispiel, worüber mache ich mir gerade wirklich so Sorgen, was so familiär Probleme und sowas angeht. Sorgen generell, so beruflich kann man natürlich teilen, aber dieses ganz krass familiäre, persönliche, was dann so in meine Intimsphäre fast reingeht, das ist für mich eine klare Grenze.
Ja, wie vermarkte ich mich selbst und meine Stärken am besten im Netz? Warum können davon auch Journalisten profitieren? Das waren heute so die Themen unserer Podcast-Folge. Ich nehme daraus mit, ja, ich kann mich auf jeden Fall vermarkten, sollte sich jeder mal überlegen, aber ganz klar und wichtig ist zu wissen, wo will ich eigentlich hin damit und was sind für mich die Grenzen, die ich ziehe. Vielen Dank für das Gespräch,
Claire. Sehr gerne.
Ja, danke auch an euch wieder fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinhört bei Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School.